Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von Bayern 2.
Und im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt in Galiläa, die heißt Nazareth, zu einer Jungfrau, die vertraut war einem Manne mit Namen Josef vom Hause David. Und die Jungfrau hieß Maria. Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach: Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber erschrak über die Rede und dachte: Welch ein Gruß ist das? Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria. Du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird ein König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit. Und sein Reich wird kein Ende haben. Da sprach Maria zu dem Engel: Wie soll das zugehen, da ich doch von keinem Manne weiß?
Den Rest der Geschichte, die der Evangelist Lukas mit diesen Worten beginnen lässt, kennt jeder. Josef und die jungfräuliche Gottesmutter Maria, dazu das heilige Kind, der Weltenerlöser, der Messias, der, obwohl Gottes Sohn, in Stoffwindeln in einer Futterkrippe liegt, wie das ärmste Hirtenbaby. Das Urbild der heiligen Familie, alle Jahre wieder, unverkennbar unter tausend anderen Familienbildern. Oder ist die heilige Familie am Ende doch nicht so einzigartig? Tatsächlich ist die heilige Familie, ist die Geburt des göttlichen Kindes keine Seltenheit in der Menschheitsgeschichte. Sie kommt sozusagen in den besten heiligen Familien vor. Zum Beispiel im alten Ägypten.
Das Kind ist verloren gegangen.
Na, wenn Sie genau hinschauen, dann sehen Sie da noch das Beinchen auf dem Schoß.
Aufrecht sitzt sie da, die junge Mutter, mit ernstem Gesicht. Würde strahlt sie aus. Den Kopf leicht geneigt, gibt sie dem Kind auf ihrem Schoß die Brust. Eine wahre Gottesmutter. Nur eben keine Maria.
Sie sehen, oben am Scheitel ist ein Loch, eine Bohrung. Und da saß natürlich wahrscheinlich das Hathor-Gehirn, also das Kuhgehirn mit Sonnenscheibe, das sie von der Göttin Hathor übernommen hat. Das ist die klassische späte Darstellung, also eigentlich seit dem Hellenismus der Göttin Isis. Sie hat natürlich jetzt kein ägyptisches Gewand mehr an. Und sie hat so ein Schultertuch, das zwischen den Brüsten geknotet wird. Das bezeichnet man dann auch regelrecht als Isis-Knoten. Und diese Korkenzieherlocken.
Die junge Mutter ist, religionsgeschichtlich betrachtet, Marias ältere Schwester. Darstellungen der ägyptischen Göttin Isis sind im Laufe der Zeit auf die christliche Gottesmutter übertragen worden. Kein Wunder, sagt die Ägyptologin Silvia Schoske, Direktorin des Ägyptischen Museums in München, traf doch das Christentum, das von Alexandria aus schon sehr früh in Ägypten Fuß fasste, am Nil auf andere ältere Kulte, zum Beispiel um den altägyptischen König aller Götter, Amun-Re.
Ein zweiter Beitrag Altägyptens zur frühchristlichen Ikonografie ist das Kreuz, das entstanden ist aus dem altägyptischen Anich-Zeichen, also der Hieroglyphe für Leben. Und dass wir hier auf einem frühchristlichen, also koptischen Grabstein in seiner ursprünglichen Bedeutung, nämlich Leben, finden. Also das Kreuz, das wir ja heute so als Symbol des Leidens Christi und seines Todes haben, war am Anfang genau diametral besetzt, als Zeichen für die Überwindung des Todes.
Doch nicht genug damit, dass Maria eigentlich wie Isis ist und das christliche Kreuz aussieht wie eine ägyptische Hieroglyphe. Auch die ganze Adventsgeschichte findet sich in der ägyptischen Mythologie wieder, in der sogenannten Geburtslegende des Pharao, erklärt die Ägyptologin.
Das ist so ein etwas unglücklicher ägyptologischer Ausdruck. Man sollte eigentlich sagen, das Dogma von der göttlichen Abstammung des ägyptischen Königs.
Also der ägyptische König ist immer Mensch und Gott zugleich. Seinen menschlichen Anteil erhält er über die weibliche Linie. Also wichtig ist die Mutter, die große königliche Gemahlin. Den göttlichen Anteil erhält er über die väterliche Seite. Das ist der wichtigste Gott dann im Neuen Reich, wo die Geschichte eine besondere Rolle spielt, nämlich der Göttervater oder Götterkönig, könnte man vielleicht auch sagen, Amun. Wir haben eigentlich die ganze Adventsgeschichte. Da heißt es also am Anfang sinngemäß, der Göttervater beschließt, den nächsten König zu zeugen. Und dann schickt er einen Boten, um die große königliche Gemahlin von der baldigen Präsenz seiner selbst und was er plant, in Kenntnis zu setzen.
Die Geburtslegende gehörte schon früh zu Ägyptens Mythenschatz und findet sich verewigt, zum Beispiel auf den Mauern des berühmten Tempels der Pharaonen Hatschepsut in Deir el-Bahari. Der Mythos wurde weitervererbt an die Griechen und Römer, ihre Götter und Gottkönige, zum Beispiel Alexander der Große, der für den Wechsel von der ägyptischen zur hellenistischen Vormachtstellung in der Welt steht und der sich gern mit den Widderhörnern Amuns darstellen ließ, sozusagen als Herrscher von göttlichen Gnaden. Die heilige Familie hat also religionsgeschichtliche Vorläufer in Ägypten und setzte sich mit diesen kritisch auseinander, wie man der Kirchengeschichte entnehmen kann. Silvia Schoske.
Gerade in Ägypten haben wir ja in dieser Zeit dann auch die Kirchenväter in Alexandria. Und Fragestellungen, die dort besonders diskutiert worden sind, also ist Christus Mensch gewesen, ist er Gott gewesen, war er beides, hat Maria einen Menschen geboren oder ein göttliches Wesen, das sind Fragen gewesen, die nicht durch Zufall dort zuerst diskutiert worden sind, vor dem Hintergrund des altägyptischen Pharaonentums, dass eben der ägyptische König immer verstanden wurde als Mensch und Gott zugleich.
Nur eines, die Jungfrauengeburt nämlich, passt nicht so recht ins Bild der ägyptischen heiligen Familie. Denn über deren königliche Gemahlin sind derlei anatomische Details nicht bekannt. Zwar gab es auch in Sachen Jungfrauengeburt altorientalische Vorläufer, doch hätten diese nicht ins Konzept des jüdischen Evangelisten Matthäus gepasst. Jesus im selben überirdischen Licht darzustellen, wie zum Beispiel Zarathustra, die Schlüsselgestalt der altiranischen Religion des Zoroastrismus. Zarathustra soll die Erlösergestalt des Zoroastrier-Glaubens, Sauschiant, gezeugt haben, indem er eine Jungfrau im Bade durch seinen Samen im Wasser schwängerte. Jesus aber war kein heidnischer Gottkönig. Er war zumindest in den Augen des Evangelisten Matthäus vor allem eines, der jüdische Messias. Und als solcher musste er die Verheißungen der jüdischen Bibel erfüllen. Er galt als der neue David, der Nachkomme auf dem Thron Israels, der gemäß der Verheißung des Alten Testaments kommt, um das ewige Königtum zu errichten. Er musste in Bethlehem zur Welt kommen, denn so hatte es der Prophet Micha für den Messias vorhergesagt. Und er musste vor dem Kindermord des Herodes nach Ägypten fliehen, um von dort ausziehen zu können, wie einst Mose mit den Israeliten aus der ägyptischen Gefangenschaft. Alle diese Elemente in Matthäus Weihnachtsgeschichte sind sogenannte Typologien, Querverweise auf die jüdische Bibel. Selbst Jesu Name ist eine solche Anspielung, so die Professorin für Neues Testament von der Universität Wuppertal, Claudia Janssen.
Ich würde sagen, wir schauen uns mal das Matthäus-Evangelium an. Da wird erzählt, Josef ist ein gerechter Mann und er sieht, seine Frau ist schwanger und will sie nicht bloßstellen. Also er geht ganz klar davon aus, das war Ehebruch. Und zu ihm kommt ein Engel und sagt, fürchte dich nicht, deine Frau Maria zu dir zu nehmen, also verstoß ihn nicht. Sie wird einen Sohn bekommen, den sollst du Jesus nennen. Und das kommt von der hebräischen Wurzel, das erklärt der Engel dann auch, vom Wort retten, Gott rettet, also dieses Kind rettet. Das ist erstmal die Geschichte. Und dann wird ein alttestamentliches Zitat angebracht aus dem Buch Jesaja. Und da heißt es, dass schon der Prophet gesagt hat, seht, eine junge Frau wird schwanger werden und einen Sohn gebären. Und sie werden ihn bei seinem Namen rufen und bitten, Immanuel, Gott sei mit uns. Und diese Geschichte wird auch erzählt.
Maria erscheint in diesem Licht als Antitypos. als neue Eva, die anders als ihre Vorläuferin im Alten Testament nicht die Sünde über die Menschen bringt, sondern die Welt vor der Sünde rettet, indem sie ihr den Erlöser schenkt. Trotzdem ist die feministische Theologin Claudia Jansen überzeugt, die Geschichte von Jesu Geburt im Matthäusevangelium zielte ursprünglich auf etwas anderes ab als auf das, was die Kirchen später daraus machten. Der Evangelist berichtet lediglich von einer Frau, die ein Kind bekommt, das nicht von ihrem Verlobten ist. Von einer Jungfrauengeburt erzählt Matthäus genau genommen nichts.
Das sind Traditionen, die ein späteres Interesse haben, nämlich diese Geburt muss ganz außergewöhnlich sein, Jesus muss göttlich sein und das ist schon in der Geburt festgelegt. Also diese Göttlichkeit verlagern sie quasi schon in seine Herkunft und in seine Geburt. Das ist nicht das Interesse des Matthäusevangeliums. Ganz im Gegenteil. Dieses Kind, das da geboren wird, wird in einer ganz schweren Zeit dieser Menschen hineingeboren. Das Matthäusevangelium ist nach dem jüdischen Krieg geschrieben worden. Die Menschen fragen sich, geht es eigentlich weiter? War Jesus der Messias? Und dann erzählen sie eine besondere Geschichte, in dem der Name Jesus erklärt wird. Gott rettet uns. Und das ist der Punkt, der der Geschichte wichtig ist.
Dies ist das Buch der Geschichte Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte Isaak, Isaak zeugte Jakob, Jakob zeugte Juda und seine Brüder.
Die Jungfräulichkeit Marias, darüber haben Christen immer wieder gestritten. Die einen erkennen sie als Glaubenswahrheit an. Andere betrachten sie als Übersetzungsfehler, indem nämlich das hebräische Wort Alma, junge Frau, mit dem etwas zweideutigen griechischen Wort Parthenos wiedergegeben wurde, was junge Frau, aber auch Jungfrau heißen kann. Gehört die Jungfräulichkeit Marias am Ende ursprünglich nicht zur Weihnachtsgeschichte? Ist sie ein späteres Motiv, das sich dem Einfluss der hellenistischen und römischen Gedankenwelt verdankt? Und wenn es keine jungfräuliche Geburt gab, was macht Jesu Geburt dann überhaupt noch zum weihnachtlichen Wunder? Was macht die heilige Familie dann noch heilig?
Asor zeugte Zadok, Zadok zeugte Achim, Achim zeugte Eliud, Eliud zeugte Eliasa, Eliasa zeugte Matan. Matan zeugte Jakob. Jakob zeugte Josef, den Mann Marias, von der geboren ist Jesus, der da heißt Christus.
Die heilige Familie ist in jedem Fall eine Patchwork-Familie und obendrein ziemlich beziehungsgestört, sagt der Literaturwissenschaftler Albrecht Koschorke von der Universität Konstanz. Denn die Genealogien, die Jesus als Nachkommen des jüdischen Königs David ausweisen sollen, laufen in Wirklichkeit auf Josef hinaus, der dem Matthäusevangelium zufolge eben gerade nicht der leibliche Vater Jesu ist. Für die christliche Theologie ist dieser Josef-Komplex das Grunddilemma schlechthin, so Albrecht Koschorke.
Es wird ja durch die heilige Familie eigentlich die Abstammungslinie unterbrochen, die normalerweise im Judentum wie in den meisten antiken Gesellschaften und auch noch heutigen Gesellschaften sehr stark über die väterliche Linie definiert ist. Jesu Zugehörigkeit zum Judentum ist dokumentiert über Josef und das funktioniert ja in gewisser Weise nicht mehr. Da hat es einen Schnitt gegeben, der auch etwas mit der Konkurrenz zwischen Judentum und Christentum zu tun hat.
Und so bleibt die heilige Familie eine Patchwork-Familie, ein zusammengeflicktes Gefüge. Ganz menschlich einerseits und andererseits immer unnahbar übermenschlich, weil sich, wie Albrecht Koschorke es beschreibt, das Heilige wie eine numinose Macht in sämtliche Beziehungsachsen innerhalb des Dreiecks Vater, Mutter, Kind drängt.
Also an der Figur des Vaters konnte man eben besonders gut moderieren. Erstmal wurde er entmachtet. Er muss sich seine Vaterschaft und seine Ehe in gewisser Weise mit Gott teilen und er ist da der niedere Teil. Es ist in die Ikonografie eingegangen. Er wird dann zum Nährvater, er wird zu dem, der am Rand des Bildes steht, der die Familie beschützt. Aber die privilegierte Beziehung sowohl des Sohnes als auch der Mutter ist diejenige zu Gott. Das ist die eine Seite. Aber es gab eine Umkehrbewegung, dass man dann versucht hat, den irdischen Vater, die Figur des Josef, der sich seine Macht mit einer transzendenten Instanz teilt, wieder aufzuwerten. Und das hat in großem Stil stattgefunden, auch in der Neuzeit. Josefs Kult ist ja im Katholizismus verbreitet und Josef ist ein Landesheiliger von Bayern, Österreich, Mexiko.
Maria, Josef, Jesus, Gott. Die so gedeutete heilige Familie eignete sich als Legitimationsgrundlage für die unterschiedlichsten Machtkonstellationen und Hierarchien in der Geschichte des Christentums. Sie diente Männern zur Unterdrückung weiblicher Spiritualität und Sexualität. Und sie diente dem Papst zur Verteidigung klerikaler Machtansprüche gegenüber dem Kirchenvolk. Das war nämlich fortan nie mehr unter sich. Nicht einmal im Ehebett. Den protestantischen Reformatoren lieferte die heilige Familie wiederum die Vorlage für die Sakralisierung eines patriarchalen Familiengefüges. Indem Martin Luther klarstellte, dass das ganz normale Alltagsleben ein Gottesdienst sei, dass es dafür keiner besonderen Weihe und keines Gelübdes bedarf, wurde das Ideal der gehorsamen Ehefrau und Mutter, die dem Ehemann folgt, wie einst Maria dem Wort Gottes, zum quasi sakralen Familienmaßstab. Dabei stammt zumindest Maria ursprünglich aus einer Familie viel wilderer Schwestern, die nicht weniger heilig sind, wie der Literaturwissenschaftler betont. Maria ist religionsgeschichtlich eine Muttergöttin in einer langen Reihe starker Frauenfiguren wie Isis, Astarte oder die kleinasiatische Göttin der Jagd Artemis, die im antiken Ephesos in einem monumentalen Heiligtum verehrt wurde. Auch wenn die kirchlich domestizierte Reinheitsikone Maria mit ihren älteren, starken, sexuell selbstbestimmten und teils promiskuitiven Schwestern nicht mehr viel gemeinsam zu haben scheint, verkörpern sie doch alle denselben Archetyp der herrenlosen Frau, so Albrecht Koschorke.
Also eine Frau, die Fruchtbarkeit und Keuschheit in sich vereinigt, was in der sogenannten heidnischen Antike zyklisch gedacht wurde, also eine sich wiederherstellende Jungfräulichkeit. Eine Frau, die Herrin ihrer selbst ist, die keinem Mann zugetan ist, keinem Mann unterworfen ist und als solche dann eben auch erotisch ausschweifend sein konnte in den heidnischen Versionen, beziehungsweise eben sozusagen einen irregulären Status hatte in dem, was dann im Christentum davon auch übrig blieb, in dieser merkwürdigen Ehe mit Josef.
Weihnachten in der heutigen Konsumgesellschaft, das ist durch und durch artifiziell. Ein Stück heile Welt in Form von buntem Plastikkitsch, Folklore unterm Tannenbaum des neuen Biedermeier. Oftmals gepaart mit einer regressiven Haltung, einer Flucht vor der bösen, unweihnachtlichen, ganz und gar nicht heiligen Welt da draußen mit Terroranschlägen und drohenden Atomkonflikten. Und die heilige Familie? Ist auch sie nur Plastikkitsch? Eine Kompensation, vielleicht für unsere zunehmende Beziehungsunfähigkeit, die die Hälfte aller geschlossenen Ehen am Ende doch auseinandergehen lässt? Für die Versingelung und Vereinzelung der Gesellschaft? Von wegen, sagt die Exegetin Claudia Janssen. Aber es fällt uns eben ungemein schwer, beim Lesen von Bibeltexten unsere jeweilige Brille abzusetzen und nicht zu fragen, was hat die Kirche, was hat das Dogma, was hat Luther oder was haben wir daraus gemacht, sondern schlicht und einfach zu fragen, was wollte der Text sagen? Wie ist er entstanden? Eine sozialgeschichtliche Lesart der Weihnachtsgeschichte offenbart nämlich ganz und gar unheilige Familienverhältnisse, die Weihnachten und seine Protagonisten allerdings viel menschlicher, glaubhafter und aktueller erscheinen lassen. Die Neutestamentlerin Claudia Janssen.
Geistzeugung geht nicht, Gotteszeugung geht nicht. Wie ist denn diese Frau schwanger geworden? Was stellt sich denn der Text vor oder warum wird diese Geschichte so erzählt? Nach dem jüdischen Krieg, da sind Tausende von Menschen gestorben. Das Militär ist brutal über die Landstriche hergezogen. Viele Menschen sind geflüchtet und es gibt die Berichte über sehr viele vergewaltigte Frauen, Kinder, deren Vater nicht zuzuordnen ist. Wie ist damit umzugehen? Und das muss ein großes Problem der matthäischen Gemeinde gewesen sein. Können diese Frauen in die Gemeinde aufgenommen werden? Was ist mit ihren Kindern? Müssen wir sie ausgrenzen? Und da erzählt der Text und er sagt zu Josef, frag nicht, wer der Vater ist, das ist ein Kind Gottes. Nimm diese Frau wieder auf, nimm das Kind an als dein eigenes. Das ist auch eine Zumutung an Josef und all die Männer, für die er steht.
Josef, dieser Schatten von einem Vater, erscheint vor diesem Hintergrund in einem völlig neuen Licht. Und der unheilvolle Josef-Komplex wird auf einmal zu einem Attribut von Stärke. Gott kommt zur Welt nicht nur in niedrigster, ärmster Form, nämlich in der eines nackten Kindes, sondern er kommt auch noch in der anstößigsten Form, als Mensch, der nicht sein darf. Ein Kind, hervorgegangen aus einer Vergewaltigung, einem Kriegsverbrechen. Und wird trotzdem angenommen von Maria und Josef. Ist das vielleicht der eigentliche Sinn der Erzählung von der Jungfrauengeburt? Auf jeden Fall hat diese Lesart der Weihnachtsgeschichte deutlich mehr mit unserer heutigen Lebenswelt zu tun als Krippenkitsch und Biedermeier, sagt Claudia Janssen.
Ich habe diese Geschichte noch mal ganz neu verstanden, als ich in der Zeitung gelesen habe über die jesidischen Frauen, die vom IS gekidnappt wurden, gefangen genommen wurden, die in Bordelle gezwungen wurden, die vergewaltigt wurden und jetzt zurückgekauft wurden oder fliehen konnten. Und das große Problem war, sie haben Schreckliches erlebt, sie waren traumatisiert. Dazu kam die Angst, nehmen unsere Gemeinden sie wieder auf. Und da ist etwas für mich sehr Beeindruckendes geschehen, dass das Oberhaupt der Jesiden, Baba Sheikh, eine Fatwa, also ein Rechtsurteil erlassen hat. Und er hat gesagt, ihr Gemeinschaften, ihr jesidischen Familien, nehmt diese Frauen auf, das ist eure Pflicht. Und als sie kamen, hat er sie empfangen und hat zu diesen Frauen gesagt, ihr seid Heilige und eure Kinder, ihr habt mehr erlitten als alle anderen. Das fand ich etwas sehr Beeindruckendes. Und ich lese das Matthäus-Evangelium und auch das Lukas-Evangelium so, dass es eine ganz ähnliche Geschichte erzählt.
Der entzaubernde Blick auf die vorchristlichen Wurzeln von Weihnachten, auf die historischen, sozialgeschichtlichen, mythologischen Begleitumstände ist das eine. Der analytische Blick auf das, was Menschen im Laufe der Geschichte aus Weihnachten und der Heiligen Familie gemacht haben, ist das andere. Die Heilige Familie hält uns sozusagen bis heute den Spiegel vor. Längst nicht nur in der Krippe und längst nicht nur an Weihnachten. Denn sie ist zu einem nahezu allgegenwärtigen kulturellen Stereotyp geworden, das doch eigentlich lauter Widersprüche vereint, sagt der Literaturwissenschaftler Albrecht Koschorke.
Das Interessante war eben, wie das Christentum es geschafft hat, diese Spannung kulturell produktiv zu machen, als eine Art Double Bind, in den Frauen gebracht werden, Mutter sein, keusch sein. Zwei Imperative, die sich jetzt unter natürlichen Bedingungen nicht miteinander vereinbaren lassen, aber die dann zu gewisser Weise kulturellen Kompromissen geführt haben, die eine sehr produktive Spannung erzeugt haben. Ich würde schon sagen, dass Maria etwas von einer herrenlosen Frau behalten hat, denn der Rückbezug auf Maria hat es den Frauen schon auch ermöglicht, sich aus dem Zugriff patriarchaler Mächte zu entziehen. Also sowohl innerhalb der Ehe als auch eine bestimmte Art von Frömmigkeit, die direkt an der kirchlichen Ämterhierarchie vorbei, direkt zum Göttlichen weist und die es den Frauen unter patriarchalen Bedingungen ermöglicht hat, sich einen gewissen Spielraum zu verschaffen.
Wie soll es jetzt noch richtig Weihnachten werden? Das Kreuz, die Gottesmutter, der Gottessohn, alles gar nicht wirklich christlich? Die Geburt des Gottessohns von einer Jungfrau, kein überirdisches Weihnachtswunder, sondern ein theologischer Versuch, die Gottessohnschaft Jesu zu betonen. Tatsächlich kränkt der analytische Blick auf die religionsgeschichtlichen Wurzeln der Heiligen Familie und die sozialgeschichtlichen Wurzeln der Weihnachtsgeschichte so manches religiöse Gefühl. Dabei zeigt die Verwandtschaft Marias und der Heiligen Familie mit antiken Bildern von Göttlichkeit doch nur, welche hohe Bedeutung der Glauben für die frühen Christen hatte. Um ihn weiter zu erzählen, griffen sie zu den erhabensten Bildern und Hoheitssymbolen, die sie kannten. Zum Beispiel zu Abbildern der Göttin Isis, um die christliche Gottesmutter darzustellen. Die Ägyptologin Silvia Schoske.
Diese Figur war, glaube ich, in den 70er Jahren in einem Schulbuch drin, mit genau dieser Thematik, die wir jetzt besprochen haben. Und dieses Schulbuch durfte seinerzeit in Bayern nicht benutzt werden. Das hat keine Zulassung in Bayern bekommen. Es ist doch keine Gotteslästerung. Ich meine, es ist einfach eine historische Erklärung. Jede neue Religion hat auf etwas aufgebaut. Je mehr sie überzeugen wollte, desto mehr war sie auch bemüht, Versatzstücke herzunehmen, um die Leute nicht vor den Kopf zu stoßen. Man könnte ja sogar sagen, was ist denn so das wirklich Neue am Christentum?
Der Glaube an ein Leben nach dem Tod wohl nicht. Denn den hatten schon die Ägypter perfektioniert, so die Ägyptologen. Was die Ägypter nicht kannten, Erlösung. So vereint die Weihnachtsgeschichte unterschiedliche Erzählebenen. Das Erwartbare, nämlich die Darstellung von etwas Göttlichem in tradierten Bildern von Heiligkeit und, ebenso erwartbar, Typologien aufs Alte Testament, die Jesus als legitimen jüdischen Messias ausweisen wollen. Dazu aber auch etwas ganz Neues, was die Verfasser der Evangelien für die Nachwelt aufbewahren wollten: eine Botschaft über Versöhnung und Erlösung. Und diese Geschichte ist uns bis heute nah. Ja, sie wiederholt sich sogar in immer neuen heiligen Familien. Gott kommt in die Welt, ein Stein des Anstoßes, und stiftet Versöhnung, wo sie unmöglich erscheint. Die Theologin Claudia Janssen.
Manche Menschen sagen, ach, so sozialgeschichtlich oder historisch kritisch die Texte zu lesen, das entzaubert sie oder das nimmt ihnen die Kraft. Eine Deutung, die sie in den Alltag dieser Menschen schreibt und auch in ihre Auseinandersetzung mit Gewalt und Zerstörung. Und sie fragen, wo ist Gott? Und den Namen Jesus wirklich aussprechen, das hat eine große Bedeutung im frühen Christentum. Gott rettet. Und dass diese Botschaft, Gott rettet, in dem Namen Jesus deutlich wird, für mich ist das eine ganz besondere Weihnachtsbotschaft.